Alles war auf der Flucht, heißt es im Roman Transit von Anna Seghers, der größtenteils in der französischen Hafenstadt Marseille spielt. 1940 hielten sich im Süden Frankreichs viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Intellektuelle auf der Flucht vor den Nazis auf. Der Literaturkritiker und Journalist Uwe Wittstock, Autor von Februar 33, der Winter der Literatur, erzählt in seinem neuen Buch, es heißt Marseille 1940, einige dieser Geschichten und ist jetzt zu Gast auf RBB Kultur. Ich grüße Sie, hallo.
Ich grüße Sie.
Anna Seghers, die Manns, Alma Mahler-Werfel und Franz Werfel, Hannah Arendt, Leon Feuchtwanger und viele mehr. Für sie alle wurde der Süden Frankreichs bzw. Marseille zunächst zu einem Zufluchtsort. Warum eigentlich, Uwe Wittstock, wurde gerade dieser Teil Europas zu einem Knotenpunkt, muss man ja sagen, für Intellektuelle, die vor den Nazis geflüchtet sind?
Also am 10. Mai hat die deutsche Wehrmacht Frankreich angegriffen, hat auch die Niederlande und die Belgien
1940 eben, ne?
Ja, überfallen. Und sehr, sehr viele Menschen sind geflohen vor diesem Angriff der Wehrmacht, weil es natürlich auch wieder dazu kam, dass Kriegsgefangene erschossen wurden, dass Zivilisten erschossen wurden. Hier mal 80, da mal 90. Das hörten die Leute und sind einfach geflohen. Es waren innerhalb von nur 2-3 Wochen waren 8 bis 10 Millionen Menschen, die aus Norden in den Süden flohen. Das führte auch dazu, dass die Straßen komplett überfüllt waren und dass die französische Armee überhaupt nicht mehr agieren konnte und auch deshalb Frankreich innerhalb von nur 6 Wochen besiegt wurde.
8 bis 10 Millionen, Sie sprechen von einer der größten Fluchtbewegungen in so kurzer Zeit in Ihrem Buch. Sie haben sich einige exemplarische Biografien und Schicksale vorgenommen. Was hat Sie denn dabei besonders interessiert? Welchen Fragen sind Sie während Ihrer Recherche nachgegangen?
Also mir ging es vor allen Dingen darum, so möglichst dicht an dem zu erzählen, woran sich die Menschen erinnert haben, die in dieser Flucht drin waren. Und da gibt es einige Schriftsteller, die sehr, sehr genau aufgeschrieben haben, was passiert ist in Tagebüchern, in Briefen, in Autobiografien. Und nach diesen Schriftstellern habe ich Ausschau gehalten und mich nach ihnen orientiert. Das war eben Feuchtwanger, wie Sie gerade gesagt haben, Franz Werfel, Anna Seghers, Hannah Arendt, auch eben sehr bekannte, sehr berühmte Autoren, die dort wirklich um ihr Überleben gekämpft haben und in größter Gefahr waren.
Sie beleuchten auch sehr genau die Rolle eines Mannes, der eine ganz wesentliche Rolle bei alledem spielte, Varian Fry. Wir haben in Berlin eine Varian Fry-Straße, immerhin ja. Muss man sagen. Ja. Und da gibt es auch eine kleine...
Die einzige in Deutschland.
Die einzige, Tatsache. Und eine kleine Erklärtafel, wer dieser Mensch war. Aber vielen wird es gar nicht klar sein. Es war ein US-amerikanischer Journalist, der ganz vielen Menschen damals half, weiter zu flüchten, zu überleben. Da ist von 2000 Menschen die Rede in Ihrem Buch. Wer war dieser Mann und wie kam er überhaupt dazu, in so einem großen Stil?
Das ist wirklich eine große Frage. Wie kam er dazu? Es gab letztlich für ihn keinen Grund, das zu machen. Er war 32 Jahre alt, hatte einen großartigen Job in New York, saß sicher, die Amerikaner sind noch nicht in den Zweiten Weltkrieg eingetreten gewesen. Und er war andererseits aber auch ein großer Liebhaber deutscher und europäischer Literatur, großer Künstler dieser Zeit und fühlte sich einfach verpflichtet, den in Nord geratenen Menschen zu helfen.
Und er war auch einer, der schon sehr früh erkannte oder zeitig erkannte, dass da wirklich Gefahr besteht von den Faschisten aus.
Da gab es auch andere, die das auch erkannt hatten. Aber er hat mit Freunden zusammen sehr viel Geld gesammelt. Die Amerikaner waren sehr spendenfreudig, nachdem sie gesehen hatten, wie Frankreich am Boden lag. Und sie suchten jemanden, der das Geld und die Hilfe, die Organisation nach Marseille brachte und sie fanden niemand. Und schließlich hat Varian Fry gesagt, okay, dann mache ich es halt, obwohl er überhaupt keine Ahnung hatte von Untergrundarbeit oder Ähnlichem. Er hat dann in Marseille gleich einen deutschen Juden getroffen, Albert O. Hirschman, ein Berliner, der unglaublich begabt war und auch Kenntnisse in Untergrundarbeit hatte. Und mit ihm zusammen hat er eine Wohltätigkeitsorganisation aufgezogen, die nach außen hin so tat, als würden sie die Exilanten nur mit Geld unterstützen. Hinter dieser Fassade aber haben sie dann eine Fluchtorganisation aufgebaut und haben die bis nach Spanien, bis nach Lissabon hat er Fäden gespannt und hat dann eben sehr viele Leute über dem Landweg und nach ab Frühjahr 41 auch über den Seeweg aus Frankreich rausbringen können.
Und Sie sagen gerade Untergrundarbeit, und da stellt sich ja schon bei der Recherche eine große Frage, das schreiben Sie auch in Ihrem Nachwort, überhaupt die Erinnerung an jene Zeit. Vieles musste in der Diskretion, im Unwissenden sozusagen, also ja, so, dass es eben nicht öffentlich wurde, vonstatten gehen. Wo wurden Sie überhaupt fündig? Wie gut ist das Ganze dokumentiert?
Also es ist wirklich erstaunlich gut dokumentiert. Es gibt sehr, sehr viele Notizen, Bücher, Autobiografien, Briefe, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg veröffentlicht wurden. Baron Fry hat seinen eigenen Bericht noch während des Zweiten Weltkrieges geschrieben. Deswegen musste er vieles verschweigen, vieles in irgendeiner Weise kamuflieren, konnte also nicht genau die Dinge schreiben, wie sie geschehen waren. Aber viele seiner Mitarbeiter, Teamkollegen, er hat ein richtig großes Team um sich gebildet. Auch dieser Albert Hirschman gehörte dazu und hat mit denen gemeinsam die Leute gerettet. Und die haben dann nachher auch ihre Autobiografien veröffentlicht, sodass man relativ viel Material hat. Und mir ging es ja darum, das Ganze jetzt nicht als Wissenschaftler zu dokumentieren, sondern wirklich erzählerisch aufzubereiten, ohne etwas zu erfinden. Also zu erzählen entlang der Erinnerungen der Leute, die an diesen Dingen beteiligt waren. Das war mein Ziel. Und das Ganze eben so lebendig, so anschaulich und eben auch aufregend und spannend zu erzählen, wie diese Dinge damals eben auch waren.
Ich muss sagen, mich haben Sie damit voll getroffen im besten Sinne und überzeugt. Das Buch liest sich tatsächlich wie ein Thriller. Es hat einen wahnsinnigen Vielen Sog. Dank. Sie haben eine Montagetechnik gewählt, in der man immer mal wieder von der einen oder anderen Biografie erfährt. Auch von diesen ganz desperaten Situationen, wenn etwa ein Leon Feuchtwanger im Lager sitzt und gar nicht weiß, wie ihm geschieht und was aus ihm wird. Es geht um Selbstmorde oder Selbstmordversuche der Exilanten. Es gibt da ja ganz, ganz tragische Geschichten und Sie haben innerhalb dessen auch immer die historischen, politischen Gegebenheiten natürlich mit eingeflochten und das militärische Vorgehen von der Wehrmacht, aber auch von den Franzosen. Es geht um das Vichy-Regime und. Was man sich tatsächlich fragt, dieser Varian Fry, um auf ihn nochmal zurückzukommen, Uwe Wittstock, warum gibt es über ihn keine deutsche Biografie?
Ja, das finde ich auch sehr rätselhaft, wenn man denkt, dass das Ganze ja nun irgendwie 80 Jahre zurückliegt und Baron Fry 67 gestorben ist, also auch schon sein Leben komplett vorliegt. Also man könnte sehr gut eine Biografie schreiben. Es gibt zwei in Amerika, es gibt ein, zwei Bücher in Frankreich zu dem Thema. Es gibt nichts in Deutschland, außer seinem eigenen Bericht über wie es dazu kommen konnte, muss ich sagen, weiß ich nicht, kann ich wirklich beim besten Willen nicht beantworten, weil es eben auch eine Geschichte ist, die so viel über unsere oder so wichtig für unsere Literaturgeschichte ist und Kulturgeschichte. Max Ernst, die Schriftsteller, die ich eben genannt habe, all diese Leute sind durch Varian Frys Hilfe gerettet worden. Also es gäbe auch so etwas wie eine Dankesschuld der deutschen Literaturgeschichte und Kulturgeschichte gegenüber ihm. Es sind auch sehr viele Leute aus Frankreich, die auch vor den Deutschen fliehen mussten, weil sie Juden waren oder entartete Künstler waren, sind auch von ihm gerettet worden. Es sind keineswegs nur die Deutschen, sondern auch sehr viele Franzosen, Belgier, Russen und so weiter. Also Marc Chagall zum Beispiel als weltberühmter russisch-französischer Künstler ist auch durch seine Hilfe, hat er diese Sachen überleben können. Natürlich hätte man viel früher schon sehr viel stärker über ihn berichten sollen. Und ich finde auch, es sollte mehr als eine Varian-Freistraße in Deutschland
in diesem Fall geben. Aber vielleicht ist ja Ihr Buch auch ein ganz guter Auftakt dazu, dass da ein bisschen sich was bewegt. Sie waren nun auch ganz viel für Ihre Recherchen in Südfrankreich an diesen Orten unterwegs, wo sich die Geflüchteten aufgehalten haben. Was erinnert vor Ort noch heute an diese Geschichten?
Naja, es gibt das amerikanische Konsulat in Marseille, das im Süden von Marseille in einem wunderbaren Château Pestre residierte. Das Château gibt es noch, das ist schon von außen her sehr schön. Es gibt diese Büros, in denen Varian Fry gearbeitet hat. Bei einem ist auch eine Gedenktafel angebracht. Vor allen Dingen aber gibt es Sanary-sur-Mer, das ist ein kleiner Ort zwischen Marseille und Toulon. Und dort haben viele deutsche Schriftsteller Exilanten halt, manche Jahre lang, manche nur ein paar Wochen oder Monate gelebt. So viele, dass es damals hieß, es sei die Hauptstadt der deutschen Literatur geworden. Dieser kleine Fischerort an der Küste von Frankreich. Und es gibt diese Häuser zum Teil noch und inzwischen hat auch Sanary-sur-Mer das als ein Touristenargument entdeckt. Und es gibt also im Fremdenverkehrsbüro so eine Broschüre, bei der man also sieht, wo die Leute gewohnt haben und man den Weg ablaufen kann.
Flucht und Vertreibung ist heute ein allgegenwärtiges Thema, wenn wir die Nachrichten verfolgen. Und ich habe das Gefühl, rückblickend berühren solcherlei Geschichten viele Menschen, einzelner Schicksale von damals. Wenn wir auf heutige Schicksale schauen, dann scheint mir das Interesse nicht immer so ausgeprägt. Ist das Buch auch vielleicht ein politisches Statement, Uwe Wittstock?
Also es gibt zwischen den Flüchtlingen von damals und heute viele Parallelen, aber es gibt auch einige Gegensätze. Man darf das nicht so schnell vereinheitlichen. Worum es mir ging, war einfach die Situation des Flüchtlings schlechthin bewusst zu machen. Wir umgeben uns in unserem Leben pausenlos mit wahnsinnig vielen Sicherungssystemen. Wir sind krankenversichert, wir sind altersversichert, wir haben eine Arbeitslosenversicherung. Wenn wir ein Auto haben, haben wir auch das versichert. Der Flüchtling steht plötzlich ganz alleine, ohne irgendeine Sicherung da. Er ist meistens, hat er seine Familie verloren, seine Freunde verloren. Ob er noch Geld hat, Besitz hat, meistens nicht mehr als einen Koffer. Und niemand kümmert sich um ihn. Er ist vollkommen alleine. Und dieses Ausgesetztsein in einem meistens eben fremden Land, in dem man vielleicht die Sprache noch nicht mal kann, abhängig sein von Behörden, von Pässen, von Visa, all das und möglicherweise gejagt zu sein von Leuten, die ihn einen umbringen wollen. Diese Situation deutlich zu machen, am Beispiel eben deutscher Schriftsteller oder Künstler, weltberühmter Künstler, auch Franzosen, Belgier, wie gesagt, das lag mir schon sehr am Herzen, weil es eben auch uns, die wir hier in dieser Sicherheit leben, ein bisschen vielleicht verständlich macht, warum manche Flüchtlinge so merkwürdig reagieren und manche anspruchsvoll und fordernd sind.
Uwe Wittstock. Sein neues Buch heißt Marseille 1940, die große Flucht der Literatur, steht auf Platz 1 unserer Sachbücher des Monats März. Erschienen ist es bei CH Beck, 351 Seiten, 26 Euro. Und heute Abend um 19.30 Uhr, da stellt es der Autor in Berlin vor, in der Urania. Und dort liest dann die großartige Schauspielerin Claudia Michelsen. Moderiert wird der Abend von Christian Dunker. Uwe Wittstock, danke für Ihren Besuch auf RBB.
Ich danke Ihnen.